Vergess.
Der Podcast.
Der Musik- und Kunstschule. Landkreis Leipzig.
Herzlich willkommen bei Fis oder Guess, dem Podcast der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig. Mein Name ist Matthias Dreyack, ich leite den Rock-Pop-Bereich und unterrichte E-Bass, E-Gitarre und Kontrabass. Und heute bin ich zu Gast bei Thomas Laukel. Und die ersten Klänge haben die Stunde schon ein wenig eingeläutet. Thomas ist unser Fachbereichsleiter für den großen Bereich Schlagwerk und unser Experte rund um alle Schlaginstrumente. Hallo Thomas.
Hallo Matthias.
Wenn man das erste Mal den Raum von Thomas betritt, dann hat man das Gefühl, ein riesengroßes Musikerspielezimmer zu betreten. Der Raum ist sehr groß für Musikschulunterrichtsräume und komplett voller Instrumente. Hier in der Mitte steht eine große Marimba. Man sieht ein Xylophon, ein Vibraphon, zwei Schlagzeuge, riesige Becken, Pauken, kleine Trommeln, große Trommeln. Ich denke, wir haben also viel zu bereden heute. Und meine erste Frage wäre, wie kann man sich denn, wenn man als Schüler hier reinkommt zur ersten Stunde, überhaupt entscheiden, welches Instrument man lernen möchte?
Also den meisten Schülerinnen und Schülern, die zum ersten Mal hier hineinkommen, geht es wahrscheinlich genauso wie dir vorhin. Sie fühlen sich erstmal erschlagen von der Menge der Instrumente. Es ist meistens auch nicht so ganz aufgeräumt. Insofern ist das gar nicht so ganz einfach. Und dann muss man ja wissen, dass wenn man hier bei uns an der Musik- und Kunstschule Schlaginstrumente lernt, dass man dann natürlich nicht alles auf einmal lernt und dass da auch die Schwerpunkte bei jedem Schüler, bei jeder Schülerin auch ein bisschen anders sind.
Was ist denn so ein typisches Einstiegsalter für deinen Unterricht?
Also früher war ich da noch ein bisschen festgelegter, aber mittlerweile würde ich sagen, wenn man ein interessiertes Kind hat, kann man auch durchaus schon sehr gut im Vorschulalter anfangen. Das ist eigentlich ein ideales Alter, habe ich festgestellt. Auch eventuell schon früher. Ich hatte auch schon Schüler, die mit 4 Jahren begonnen haben. Das ist allerdings schon sehr zeitig. Aber ich würde mal sagen, so Vorschulalter ist ideal. Später geht natürlich immer, gerade wenn man schon Erfahrung auf anderen Instrumenten vielleicht hat, ist auch der Umstieg zum Schlagzeug auch manchmal gar nicht so schwer.
Gibt es ein Instrument, mit dem du so typischerweise anfängst?
Ja, wir fangen eigentlich sehr oft mit der sogenannten kleinen Trommel. Also in Englisch ist es ja die sogenannte Snare Drum, die sich auch am Drumset befindet. Mit dieser Trommel fange ich sehr gerne an, weil das ist ein Instrument, was sich jeder schnell mal nach Hause stellen kann und wo man erste Übungen machen kann, um die Hände zu lockern, wo man erste rhythmische Dinge lernen kann. Und dann kann man danach schauen, wie sich dann die musikalische Reise weiterentwickeln soll.
Und entscheiden deine Schüler dann irgendwann selber, wenn sie jetzt auf eines der anderen Instrumente hier im Raum wechseln wollen? Oder hast du denn schon immer so ein Gefühl und denkst, ach Mensch, das wäre bestimmt mal jemand fürs Marimba?
Na, sagen wir mal so, also wir haben ja eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die zunächst einmal denken, sie wollen Schlagzeug lernen, weil sie das klassische Drumset aus dem Rock- und Pop-Bereich spielen wollen. Und die meisten entdecken dann hier im Unterricht oder auch beim Zusammenspiel mit anderen, was wir viel machen, die anderen Instrumente. Es gibt aber auch immer Schülerinnen und Schüler, die durchaus mit dem Wunsch kommen, ein Melodieinstrument, also ein melodisches Schlaginstrument zu spielen. Und bei denen schaue ich natürlich dann sehr bald, dass wir mit dem Xylophon beginnen oder auch dem Glockenspiel beginnen, dann erste Dinge zu lernen.
Du sagst schon, es gibt ja auch also Melodieschlaginstrumente. Wie funktioniert das mit den Noten hier bei dir, wenn jetzt deine Schüler, sage ich mal, auch mit einer Snare Drum anfangen und dann vielleicht mal aufs Vibraphon wechseln? Lernen die dann verschiedene Notenschlüssel oder?
Also zunächst mal finde ich es schon ziemlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler überhaupt Noten lernen. Das ist ja gar nicht unbedingt selbstverständlich. Das finde ich sehr wichtig, einfach um sich zu verständigen, um sich Sachen auch merken und zu Hause dann memorieren zu können. Was die verschiedenen Schlüssel angeht, ja, da wächst man mit der Zeit hinein. Solange man nur auf der Trommel spielt, brauchen wir erstmal überhaupt gar keinen Notenschlüssel, sondern eigentlich nur eine Zeile für den Rhythmus. Und sobald dann andere Instrumente dazukommen, dann wächst man eigentlich mit den Schlüsseln ein bisschen. Also das Xylophon und das Glockenspiel, die werden tatsächlich im Violinschlüssel geschrieben, so wie man das von vielen Instrumenten kennt. Beim Marimbaphon, da das ja ein relativ tiefes Instrument ist und auch bei den Pauken, braucht man dann später mal den Bassschlüssel. Was wir zum Glück nicht brauchen, sind diese ganzen C-Schlüssel und Bratschenschlüssel, was es da alles so gibt.
Ja, das heißt aber, wenn deine Schüler hier anfangen, dann sehen sie ja schon, dass es die Möglichkeit, viele Instrumente zu lernen. Woher bekommen denn die Schüler dann das Instrument, mit dem sie üben? Kaufen die sich dann alle nacheinander? Kann man die hier leihen?
Also es gibt ja definitiv sehr viele Instrumente hier im Raum, die niemand zu Hause haben muss und die auch niemand zu Hause haben möchte, weil sie einfach viel zu groß sind. Glocken zum Beispiel, mit denen wir vorhin unseren kleinen Podcast eröffnet haben, das sind natürlich Instrumente, die man nur zum Zusammenspiel braucht, wo niemand alleine auf den Glocken irgendwas übt. Wenn man jetzt zu Hause etwas zum Üben benötigt und ein Melodieinstrument spielt, dann braucht man natürlich ein Instrument. Da fangen die meisten Schüler mit einem Xylophon an. Da haben wir glücklicherweise auch 2, 3 Instrumente hier an der Schule, die wir verleihen können. Und dann ist es aber schon so, dass die meisten Schüler sich natürlich später dann auch eigene Instrumente zulegen. Eigene Instrumente sind eigentlich dann immer die Melodieinstrumente, beziehungsweise natürlich das Drumset, was ja viele Schüler auch noch weiterhin spielen, oder auch die Trommel. Dass jemand jetzt wirklich Pauken oder so zu Hause hat, das ist natürlich die absolute Ausnahme.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass die Instrumente, die hier stehen, ja viel zum Zusammenspiel gedacht sind. Wo kann man denn als Schüler von dir mitspielen an der Musikschule?
Also Schlagzeuger sind eigentlich immer und überall gefragt, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und wir haben bei uns ja ein junges Sinfonieorchester, wir haben bei uns Blasorchester, wir haben verschiedene Bands, wir haben eine Big Band, wo natürlich immer Schlagzeuger gebraucht werden. Hier in unserem Fachbereich haben aber auch eigene Ensembles, Schlagzeugensembles, Percussion-Ensembles, in denen sowohl die jüngeren Schüler schon zusammenspielen können, als auch dann die langjährigen Schülerinnen und Schüler auch gemeinsam musizieren.
Ich würde sagen, zum Percussion-Ensemble kommen wir später noch. Da habe ich noch ein paar Fragen an dich. Jetzt haben wir ja ganz viel schon über Instrumente geredet und ich denke, es wird Zeit, dass wir sie uns vielleicht mal nach und nach anhören. Wir haben uns heute hier im Raum ein bisschen mobiler aufgebaut. Das heißt, wir können auch mal zu den Instrumenten hingehen und sie aufnehmen und uns ein bisschen dabei über die Instrumente unterhalten. Mein Vorschlag wäre, wir fangen einfach mit der Marimba an. Und jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ob das schon die richtige Bezeichnung ist. Heißt es denn eigentlich die oder das Marimba?
Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Begriffe. Es heißt eigentlich die Marimba, das ist also das Ursprungswort. Das ist ein afrikanischer Wortstamm und Marimba heißt eigentlich verschiedene Töne. Und man hat dann später das Marimba-Phon daraus gemacht, weil ja viele andere Dinge bei uns auch Phon heißen, das Vibraphon, das Xylophon. Also die korrekte Bezeichnung ist entweder die Marimba oder das Marimba-Phon.
Die Marimba ist auf jeden Fall eine von den Instrumenten, die sehr groß sind hier in deinem Zimmer. Und vom Aufbau her ist es so ein bisschen angeordnet auf 2 Ebenen. Man sieht große Holztafeln, die so ein wenig angeordnet sind wie beim Klavier. Und drunter befinden sich verschiedene Röhren. Kannst du kurz ein bisschen erklären, wie die Marimba funktioniert?
Also die funktioniert eigentlich relativ einfach und ähnlich wie zum Beispiel ein Xylophon, was ja die meisten Menschen kennen. Wir haben tatsächlich oben darauf diese sogenannten Holzplatten. Bei diesem Instrument hier sind die sehr edel, das ist Palisanderholz. Und darunter befinden sich sogenannte Resonanzröhren, die man gar nicht unbedingt bräuchte. Die sind also tatsächlich nur dafür da, um den Ton zu verstärken. Aber die führen dann natürlich dazu, dass wir einen so schönen, warmen und vollen Ton bei diesem Instrument bekommen. Wie du es gerade schon gesagt hast, die Platten haben eine gewisse Ordnung. Und da hilft es, wenn man sich auf dem Klavier ein bisschen auskennt. Ähnlich wie wir beim Klavier die weißen und schwarzen Tasten in ihrer Anordnung haben, sind die Tasten hier auch angeordnet, nur dass sie natürlich alle eine Farbe, nämlich dieses wunderbare bräunliche Holz, diesen wunderbaren bräunlichen Holzton haben.
Dann würde ich vorschlagen, du spielst uns mal was vor, bevor ich dir noch ein paar Fragen dazu stelle, wie man das Instrument spielt. Die Marimba hat einen unglaublich warmen Klang und wenn man daneben sitzt, dann hat man das Gefühl, dass die Luft im Raum auch ein bisschen anfängt zu vibrieren und zu schwingen. Und es hat fast ein bisschen was Magisches. Was Magisches hat es auf jeden Fall auch, sich dabei zu beobachten, wie du mit diesen 4 Schlägeln hantierst. Du spielst es momentan mit 4 Schlägeln, die sind umwickelt. So ein bisschen sieht das aus, als hätte Oma blau-orangene Wolle genommen und hätte einfach einmal drum gewickelt. Was sind das für Schlägel und wie funktioniert das mit den mehreren Schlägeln in der Hand?
Ja, also zunächst mal zu den Schlägeln. Bei dem Marimbafon benutzen wir Schlägel, die, wie du das schon richtig gesagt hast, Wolle oder auch mit Garn umwickelt sind. Man hat in der Regel einen Kopf, eine Holzkugel oder auch eine Plastikkugel und die wird dann sehr kunstvoll mit Garn oder mit Wolle umwickelt. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge Handwerker, die das machen. Es gibt auch ein paar Firmen, die das maschinell herstellen. Aber die handgemachten sind natürlich die besten. Und man braucht natürlich nicht unbedingt gleich 4 Schlägel. Es ist auch nicht so, dass die Schüler gleich mit 4 Schlägeln beginnen. Normalerweise hat man einen Schlägel für jede Hand, einen rechts und einen links. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis man dann dieses spezielle Spielen mit 4 Schlägeln irgendwann anfängt und erlernt.
Ich habe auch ein Video gesehen von einer Frau, die mit 6 Schlägeln gespielt hat. Ist das denn schon so die ganz hohe virtuose Kunst oder ergibt sich das dann auch irgendwann im Laufe der Zeit?
Also das sieht natürlich super aus, mit 6 Schlägeln zu spielen. Aber das Problem bei, also das Schöne bei 4 Schlägeln ist, dass ich bei 4 Schlägeln oder bei 2 Schlägeln in jeder Hand den Abstand dieser Schlägel verändern kann. Das heißt, ich kann ein sehr enges Intervall damit spielen. Ich kann meine Hand aufmachen und kann ein sehr weites Intervall spielen. Das ist das Tolle beim 4-Schlägel-Spielen. Das geht beim 6-Schlägel-Spielen nicht mehr. Da habe ich dann eine relativ starre Haltung mit 3 Schlägeln nebeneinander, die ich in einem bestimmten Abstand spielen kann. Das wirkt unglaublich virtuos. Tatsächlich ist es eigentlich nicht virtuos, sondern es ist dann eigentlich eher festgelegt. Und das 4-Schlägel-Spiel ist eigentlich viel virtuoser.
Okay, dann wechseln wir mal zum nächsten Instrument. Was war denn das, was wir ganz am Anfang gehört haben?
Das Instrument, das wir ganz zu Anfang gehört haben, womit wir gewissermaßen unseren Podcast eingeläutet haben, waren die Röhrenglocken oder das Röhrenglockenspiel. Im englischen Sprachraum benutzt man auch den Begriff die Chimes. Das ist also wieder so ein Instrument, was definitiv niemand zu Hause hat, sondern ein Instrument, was wir nur hier in der Musikschule haben. Es ist natürlich riesengroß, es ist auch sehr, sehr teuer und das benötigt man tatsächlich auch eigentlich nur, wenn man mit anderen in einem Ensemble oder in einem Orchester zusammenspielt.
Ja, die Chimes sind so ungefähr 2 Meter groß und sehen aus wie ein riesiges Industrie-Metallgestell, wo diese langen Metallrohre aufgehängt sind, die so unterschiedliche Längen haben und dadurch entstehen ja auch wahrscheinlich die unterschiedlichen Tonhöhen. Ein sehr tolles Instrument, weil auch dort quasi der ganze Raum erstmal erklingt und man eigentlich das Gefühl hat, man steht so ein bisschen in der Kirche. So, wenn wir jetzt ein Stückchen weiter nach rechts gehen, dann sehe ich gerade 5 große Pauken. Die würde ich mir auch gerne mal anhören.
Sehr gerne.
Hier fällt erstmal auf, Pauke ist nicht gleich Pauke. Pauken haben ganz unterschiedliche Größen und auch unterschiedliche Klänge. Wie stimmt man denn eine Pauke?
Also das Entscheidende ist ja erstmal, dass man eine Pauke stimmen kann. Denn wir haben ja bei uns eine ganze Menge Trommeln oder auch die große Basstrommel zum Beispiel, die man öfter mal sieht, die man ja nicht stimmen kann, wo wir einen mehr oder weniger undefinierbaren Klang haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Pauke kann man stimmen, die Pauke muss man stimmen, damit sie im Zusammenspiel mit anderen auch dann den entsprechenden richtigen Ton trifft. Bei diesen Pauken hier, und das ist mittlerweile eigentlich auch relativ üblich, haben wir ein Pedal. Also das sind sogenannte Pedalpauken, wo wir mit dem Pedal den Ton verändern können.
Cool. Wieder ein wenig nach rechts geguckt, haben wir ein Instrument. Das sieht ein bisschen aus wie die Marimba, die wir schon hatten. Die Platten sind allerdings alle auf einer Ebene angeordnet und haben eine goldene Farbe. Ich vermute mal, das ist ein Vibraphon, würde ich sagen.
Genau, das hast du richtig erkannt.
Dann würde ich dich bitten, spiel uns doch mal bitte was auf dem Vibraphon vor. Ja, das Vibraphon klingt auch hervorragend. Ich kenne den Sound, ehrlich gesagt, so von alten Jazzplatten. Das hat mich jetzt sofort daran erinnert. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Vibraphon.
Ja, du hast eigentlich schon eine ganze Menge vorweggenommen. Das Vibraphon ist sozusagen ein Geschwister des Marimbaphons. Und der wesentliche Unterschied ist, dass es Metallplatten hat. Und ja, die meisten Menschen kennen es tatsächlich aus dem Jazz. Lionel Hampton war ja zum Beispiel ein ganz großer dieses Instrumentes.
Das letzte Instrument, auch wenn es hier noch viel, viel mehr gibt, was ich mir gerne mal anhören würde und auch vorstellen würde im Podcast, das sieht aus wie ein Schlagzeugbecken. Nur viel, viel größer. Erinnert mich so ein bisschen an einen alten James-Bond-Film, den ich mal gesehen habe, wo ein riesiges Becken hing in Fernost, wo dann 2 große, starke Männer mit riesigen Schlägen drauf eingeschlagen haben. Was ist denn das für ein Becken?
Ja, Fernost trifft es schon sehr gut, denn diese Instrumente haben ihren Ursprung tatsächlich in den asiatischen Ländern. Das, was wir hier sehen, ist ein sogenanntes Tam-Tam. Diesen Begriff kennen die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen sagen, das ist ein Gong. Das wäre irgendwie auch okay. Die genaue Definition ist aber ähnlich, wie wir das vorhin bei den Pauken hatten, dass wir beim Tamtam einen groben Klang haben und bei dem Gong tatsächlich einen festgelegten Ton. Den kann man nicht stimmen, der ist von vorneweg festgelegt. Die Gongs, die sind da hinten in dem großen Koffer.
Jetzt werden wir also gleich hören, warum man immer sagt, man soll nicht so viel Tamtam machen. Wie ist das? Darf ich da mal draufschlagen?
Ja, sehr gerne. Dafür braucht man keine besondere Ausbildung.
Okay, habe ich Lust drauf. Also ich muss gestehen, es klang genauso, wie ich es erwartet habe und es hat viel Spaß gemacht. Der Schlegel ist ungefähr, also nicht so groß wie aus dem Film, aber hat doch schon eine ganz beachtliche Größe. Was ist denn da für ein Fell drauf?
Oh, auf die Frage war ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, das ist auch Filz. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schlegel. Viele Schüler sagen immer, das erinnert ein bisschen an eine Klobürste. Und da haben wir einen dicken Metallkern und darüber ist das eine große Schicht Filz.
Und die, habe ich vorhin noch ganz vergessen zu fragen, die Schlegel von den Pauken und von dem Vibraphon, unterscheiden die sich von den Schlegeln vom Marimba?
Also die Schlegel vom Vibraphon, die sind tatsächlich ziemlich ähnlich wie beim Marimbaphon. Die Paukenschlegel sind etwas ganz anderes. Die Paukenschlegel sind nicht mit Garn umwickelt, sondern die Paukenschlegel sind mit Filz ummantelt, kann man sagen.
Jetzt haben wir eine ganze Menge Instrumente gehört, die du spielen kannst. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über dich als Musiker reden. Und meine erste Frage wäre, du bist ja in Marburg geboren und dann in Kassel aufgewachsen, wie ich gelesen habe. Warst du denn dort selber Schüler der Musikschule?
Tatsächlich war ich kein Schüler der Musikschule, sondern ich hatte immer verschiedene private Lehrer. Das hat aber was damit zu tun, dass damals in der Region das Musikschulsystem bei weitem nicht so ausgebaut war, wie man das hierzulande kennt und wie es dort jetzt auch der Fall ist.
Und hatte dein Lehrer auch so einen herrlich gefüllten Raum, wie du hier hast?
Also mein erster Lehrer nicht, aber dann hat er mich relativ bald an seinen Lehrer wiederum übergeben und der unterrichtete an der dortigen Musikakademie, also so ein bisschen so ein Gemisch zwischen Musikschule und Musikhochschule und dort konnte ich dann das vielfältige Instrumentarium nutzen.
Wie alt warst du denn, als du angefangen hast?
Also meine ersten Schritte auf dem Schlagzeug habe ich mit ungefähr 9 Jahren gemacht. Dann habe ich lange, eine gewisse Zeit erstmal nur Schlagzeug, Drumset gespielt. Und diese ganzen anderen Instrumente, die kamen dann dazu, als ich so ungefähr 12, 13 war.
Kannst du dich noch an deine erste Unterrichtsstunde erinnern, die du bekommen hast?
Ich kann mich nicht mehr an das erinnern, was wir gemacht haben. Ich kann mich aber daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Denn das war in Kassel in einem, ja, das war fast so eine Art Bunker. Und ich hatte unglaublich Angst, da runter zu gehen. Und das war, dass die Schlagzeuger, die sind ja immer in irgendwelchen Räumlichkeiten versteckt. Und an diese Angst, da kann ich mich noch dran erinnern, wie wir da diese Treppe runtergegangen sind. Und unten war dann aber die Angst verflogen. Und irgendwie hat es extrem Spaß gemacht, dass ich gerne immer wieder diese fiese Treppe hinunter in den Keller gegangen bin.
Und auch heute, muss man ja sagen, arbeitest du ja immer noch im Keller mit deinen ganzen Instrumenten hier in der Musikschule.
Aber mit Licht, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Räumen.
Und ein großer Vorteil natürlich auch. Wenn du übst, Thomas, wie entscheidest du, welches von den vielen Instrumenten du heute übst?
Also ich übe zu Hause ganz, ganz viel auf dem Marimbaphon, weil es für mich eigentlich das schönste Instrument ist. Mein Lieblingsinstrument und auf dem Instrument übe ich sehr viel. Manchmal übe ich auch, wenn ich darauf Lust habe, auch Vibraphon. Das sind so die beiden Instrumente, die ich zu Hause habe. Und manchmal setze ich mich auch einfach mal ans Drumset und spiele ein bisschen drauf los. Die anderen Sachen übe ich jetzt tatsächlich im Moment nicht so viel. Das ist immer eher eigentlich dann so projektbezogen. Wenn man natürlich irgendein Konzert hat, wo man Pauken spielen muss, dann übt man mal wieder Pauken. Aber so regelmäßig üben, das tue ich eigentlich vor allen Dingen am Marimbaphon.
Du hast ja 2 Kinder. Spielen die auch ein Instrument?
Ja, die spielen sogar verschiedene Instrumente. Meine Tochter, die hat schon sehr früh begonnen, Blockflöte zu spielen, hat da eine wunderbare Lehrerin und spielt auch immer noch Blockflöte und hat vor einiger Zeit begonnen, Klarinette zu spielen, was ich auch ein sehr, sehr schönes Instrument finde. Mein Sohn, der hat in jungen Jahren mal Cello gespielt und hat dann aber irgendwann sich auch von den Schlaginstrumenten ein bisschen anstecken lassen und spielt jetzt schon eine ganze Weile auch verschiedene Schlaginstrumente.
Das klingt jetzt schon mal herrlich. Macht ihr denn zu Hause auch zusammen so ganz klassische Hausmusik, wie man das von früher kennt?
Ja, das machen wir tatsächlich. Meine Frau ist ja auch Musikerin und spielt auch verschiedene Instrumente. Und wir haben so eine kleine Familienband, die zu verschiedenen Anlässen immer mal auftritt in verschiedenen Besetzungen.
Sehr schön. Über deine Frau und ihre musikalischen Fähigkeiten würde ich dann gern später nochmal reden. Du hast dann Schlagzeug studiert, warst doch an verschiedenen Hochschulen, wie ich gelesen habe. Und bist danach ja direkt nach Leipzig gekommen. Was hat dich denn nach Leipzig verschlagen?
Wie sagt man immer so schön, die Liebe. Das war tatsächlich so, dass meine jetzige Frau auch damals in Leipzig wohnte oder damals auch nach Leipzig ging. Und ich bin dann eine ganze Weile noch zwischen Berlin und Leipzig hin und her gependelt, weil ich in Berlin noch sehr viel in verschiedenen Orchestern gearbeitet habe. Und irgendwann hat sich aber dann mein Lebensmittelpunkt dann ganz nach Leipzig verlegt.
Ich kann mich auch erinnern, dass wir so relativ gleichzeitig an der Musikschule angefangen haben, glaube ich, 2004, 2005.
Ich denke ja. Also bei mir war es im Sommer 2005. Da habe ich damals mit einem einzigen Schüler begonnen und ganz wenigen Instrumenten. Und das hat sich dann relativ schnell eigentlich relativ groß entwickelt.
Ja, 2007 hast du an der Musikschule das Percussion Ensemble gegründet, hier in Markkleeberg, wo du auch unterrichtest. Und das Ensemble ist ja ein sehr fester Bestandteil mittlerweile der Musikschule geworden und auch der Konzerte der Musikschule. Man sieht deine Schüler immer wieder mal. Sind denn von den Schülern, die 2007 dabei waren, gibt es noch welche in dem Ensemble gerade?
Nein, jetzt nicht mehr. Also wir hatten ja vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren jetzt schon fast unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert mit einem großen Konzert. Und da waren, glaube ich, noch 2 oder 3 Schüler dabei, die ganz am Anfang schon dabei waren. Mittlerweile haben sich die Schüler eigentlich alle ausgetauscht. Aber das ist ja auch das Schöne an so einem Musikschulensemble, dass sich da das Personal immer wandelt, dass da immer neue Gesichter dazukommen. Aber was ich besonders schön finde, dass wir trotzdem aber immer noch Kontakt zu den ehemaligen Schülern haben. Wenn wir in Dresden spielen oder in Dresden zu Wettbewerben oder so sind, kommen zum Beispiel immer Schüler, die dort studieren, uns besuchen. Ich hatte letzte Woche selber ein kleines Video- und Tonaufnahmeprojekt mit 2 ehemaligen Schülern. Also der Kontakt zu den ehemaligen Schülern ist noch da, aber aktiv mitspielen tun sie jetzt nicht mehr.
Du hast gerade von Wettbewerben geredet. Ich habe gelesen, das Percussion Ensemble hat ja bei Jugend musiziert, oft mitgemacht bei den Wettbewerben hier von den VRM. Wie wichtig sind dir denn Wettbewerbe für deinen Unterricht?
Ich glaube, Wettbewerbe können für einen bestimmten Teil von Schülern ein sehr großer Anreiz sein. Ich sehe dann eigentlich auch weniger das Ergebnis eines Wettbewerbs als die gemeinsame Vorbereitung und auch die Durchführung eines Wettbewerbs als ein großes Ziel. Gerade bei den Schülern, die jetzt schon öfter bei Jugend musiziert mitgemacht haben, ist es schon schön, dann natürlich zu einem Landeswettbewerb oder auch zu einem Bundeswettbewerb zu fahren, dort ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland zu treffen, die sich teilweise auch mittlerweile schon kennen. Das ist eigentlich immer sehr schön. Das eigentliche Ergebnis eines Wettbewerbs ist, finde ich, jetzt nicht so entscheidend, aber es ist, glaube ich, für viele Schüler ein schöner Anreiz.
Ja, ich glaube, der Austausch ist natürlich auch spannend, quasi mal sehen, wer noch auf ihrem Instrument auch so unterwegs ist, mit welchen Fähigkeiten.
Ja, ich glaube, gerade beim Instrument wie unserem, wo wir ja doch nicht so ganz weit verbreitet sind, also spielt ja nun nicht jeder an der Musikschule Marimbafon, da ist, glaube ich, der Kontakt, der überregionale Kontakt umso wichtiger. Und ich persönlich finde es auch immer sehr, sehr schön, viele Kollegen und Kolleginnen aus ganz Deutschland zu treffen bei solchen Wettbewerben.
2018 habt ihr eine CD aufgenommen, das war so 100 Jahre Bernstein, glaube ich, in dem Jahr. Wie war das denn, mit deinen Schülern ins Studio zu gehen, so richtig klassisch?
Ja, das war eine unglaubliche Erfahrung, glaube ich, für die Schüler, also insbesondere für die Jüngeren. Wir hatten das so konzipiert, dass wir ein relativ breites Programm auf der CD mit 12 Schülern aufgenommen haben. Aber bei einem Stück konnten alle Schüler, also selbst die, die erst seit ein paar Wochen beim Unterricht waren, mitmachen. Und das war, glaube ich, ein unglaublich tolles Projekt für alle Beteiligten.
Das klingt toll. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht von der CD zum Schluss des Podcasts uns noch was anhören.
Ja, sehr gerne.
Hast du einen Vorschlag für einen Titel?
Ja, du hast ja eben schon Bernstein angesprochen. Also ein Hauptwerk von dieser CD ist eine Bearbeitung von Klängen aus der West Side Story, die ich selber quasi gemacht habe, die ich selber arrangiert habe für dieses Ensemble. Und da können wir uns gerne das allseits bekannte America vielleicht nachher zum Schluss mal anhören.
Das heißt, du bist ja neben deiner Tätigkeit als Lehrer auch als Arrangeur und Komponist ja auch unterwegs. Ich habe ein sehr lustiges Stück von dir gefunden, was ich auch schon mal live gehört habe. Ich vermute, du weißt, welches ich meine. Es nennt sich Eine kleine Schrottmusik. Und in der Anleitung drunter im Untertext steht: für Bratpfanne, Blechbüchsen, Backblech, Kochtöpfe und Abflussrohr.
Ja, genau. Das habe ich schon erwartet, dass du das Stück ansprichst. Ja, das ist so aus meiner Anfangszeit. Hier an der Musikschule ist dieses Stück entstanden. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ganz zu Anfang, als wir Ensemble gemacht haben, noch gar nicht so viele Instrumente hatten wie jetzt. Und da waren wir auch manchmal darauf angewiesen, etwas außergewöhnliche Dinge zu tun. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als eine große Zahl der Instrumente, die wir hier sehen, angeschafft wurden, hatten wir unglaublich viele Kartons. So viele Kartons habe ich davor und danach nie wieder gesehen. Und dann haben wir spontan ein Stück gemacht für ganz viele Kartons. Und so ist das ähnlich auch mit dem Schrott entstanden.
An das Kartonstück kann ich mich auch noch erinnern. Das haben wir dann auch zur Weihnachtsgala der Musikschule aufgeführt. Und statt Kartons waren das dann alles große Geschenke. Das war auch sehr schön. Seit 2016 bist du jetzt auch Fachberater für Schlagwerk. Was ist denn dort deine Aufgabe?
Ja, also der Fachberater ist ja in Sachsen ein bisschen etwas Besonderes. Ich glaube, das gibt es in anderen Bundesländern nicht so weit verbreitet wie hier bei uns. Es gibt für verschiedene Instrumente verschiedene Fachberater. Diese Fachberater, die sind zumeist überregional tätig. Also in meinem Fall ist das für ganz Sachsen. und wir organisieren Fortbildungen für die Kolleginnen und Kollegen. Wir organisieren die alljährlichen Fördervorspiele, also dieses spezielle Begabten-Vorspielprogramm des Landes Sachsen. Und wir werden auch des Öfteren an verschiedene Musikschulen eingeladen, um dort zum Beispiel mit den Schülern Workshops zu machen, um bei Stunden zu hospitieren, oder auch werden Stellen besetzt werden, da einfach ein bisschen mitzureden oder unseren fachkundige Hinweise zu geben.
2019 hat dein Ensemble bei Carmina Burana mitgespielt in Dresden. Wie hat es euch denn nach Dresden verschlagen?
Na, es gab schon viele Jahre lang einen guten Kontakt zu dem Landesmusikrat, auch durch die verschiedenen Wettbewerbe, wo meine Schüler erfolgreich teilgenommen haben. Und wir haben dann 2019 zwei große Projekte mit dem Landesmusikrat Sachsen zusammen gemacht. Das eine war ein gemeinsames Konzert im Landesjugendorchester mit Konzerten in Dresden und in Leipzig, wo wir ein Stück in Deutschland uraufgeführt haben für Percussion Ensemble und Sinfonieorchester. Das andere Projekt, was du gerade angesprochen hast, das war ein ganz großes Projekt, das findet jedes Jahr statt. Das nennt sich Saxonia Cantat. Mhm. Da werden Sänger von Schulen in ganz Sachsen zusammengefasst zu einem riesengroßen Chor. Das findet seit einigen Jahren statt. Und da gab es die Idee, diese gigantischen Carmina Burana aufzuführen von Karl Orff. Mit, ich glaube, das waren 500 Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen, die da gesungen haben. Und ein Orchester aus Dresden. Und wir waren quasi die Gäste am Schlagzeug.
Man kann also festhalten, wenn man Schüler bei dir ist, kommt man musikalisch auf jeden Fall gut rum.
Ja, das glaube ich schon. Im Ausland waren wir noch nicht so oft, aber in Deutschland haben wir schon verschiedene Ecken gesehen.
Ich komme nochmal zurück zu deiner Frau, die ja auch Musik macht. Und habe gelesen, dass du ihr zusammen in einem Duo spielt, das Duo Melange. Und ich habe mal ein Zeitungszitat mitgebracht von eurer Homepage, was ich ganz interessant fand. Das lautet folgendermaßen: Gleich von den ersten Tönen an sprang der Funke auf die begeisterten Zuhörer über, die einer Musik lauschten, deren Spannung bis zuletzt anhielt. Selten kann ein Duo in einer so gut aufeinander eingespielten Harmonie und Präzision erlebt werden.
Das klingt aber schön.
Schön, oder?
Wer hat denn sowas geschrieben?
Das war die Stadtpost in Offenbach.
Ach stimmt, ja, genau.
Also die hast du auf jeden Fall, habt ihr sehr begeistert. Ihr spielt schon seit 20 Jahren zusammen, habe ich gelesen. Es gibt sehr viele schöne Berichte. Ihr spielt häufig, wahrscheinlich vorwiegend Marimba und Flöte zusammen.
Ja, eigentlich mittlerweile ausschließlich. In unseren Anfangstagen haben wir auch relativ viel neue Musik gemacht noch mit verschiedenen Schlaginstrumenten. Aber eigentlich jetzt seit vielen Jahren spielen wir eigentlich vorwiegend mit Marimbafon und Flöte. Manchmal auch mit Vibraphon und Flöte, weil das Vibraphon für besondere Musik, zum Beispiel von Astor Piazzolla, ganz tolle Klangeigenschaften hat. Aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf Marimbafon und Flöte.
Und wie habt ihr euch musikalisch gefunden? Gab es erst die Musik oder erst die Liebe?
Das ging tatsächlich miteinander einher. Wir haben uns, wie das ja manchmal so ist, in einem Studentenorchester kennengelernt. Und da haben wir also auf jeden Fall vom ersten Tag an zusammen Musik gemacht im Orchester. Das Ensemblespiel, also dieses gemeinsame Musizieren, das ist dann relativ bald danach auch dazu gekommen.
Und gibt es schon Pläne, ob aus dem Duo denn mal ein Trio oder ein Quartett wird mit euren Kindern? Auch auf den bezahlten Bühnen, sage ich mal.
Naja, wir wollen jetzt nicht so als Kelly-Family durch die Lande ziehen, aber ja, das muss man mal sehen. Die sind ja im Moment noch relativ jung und spielen gerne mit uns zusammen. Ich spiele auch sehr, sehr gerne mit meinem Sohn zusammen. Der spielt ja auch bei uns im Percussion Ensemble mit. Und mal gucken, wo die Reise hingeht.
Ihr habt viele CDs gemacht schon, du und deine Frau. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal auf www.duo-melange.de sich dort informieren und sich das anhören. Thomas, wir nähern uns so langsam also für mich immer so einem kleinen Höhepunkt des Podcastes und damit auch dem Ende dieser Folge. Ich habe eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet und habe auch wieder festgestellt, dass je mehr Folgen ich mache, desto mehr Fragen habe ich auch in dieser Schnellfragerunde. Du hast die Möglichkeit, Fragen auch nicht zu beantworten natürlich. Du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das später gerne noch ausführlich beantworten, wenn es jetzt nicht so einfach ist inhaltlich. Im Grunde genommen geht es darum, dich mit den nächsten 39 Fragen einfach ein wenig kennenzulernen.
Sehr gerne.
Bist du bereit?
Ja.
Fis oder Gis?
Fis.
Bach oder Bernstein?
Beide.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Kiko Abe oder Martin Grubinger?
Oh, das ist aber speziell. Sollen wir das erklären, wer das ist?
Das können wir danach vielleicht noch machen, ja.
Martin Grubinger.
Martin Grubinger oder Lionel Hampton?
Martin Grubinger.
Nach Noten oder auswendig?
Nach Noten.
Gerade oder triolische Achtel?
Meistens gerade.
Einzelunterricht oder Gruppenunterricht?
Beides.
Besen oder Sticks?
Mallets.
Mit 2 oder mit 4 Schlägeln?
4.
Linke oder rechte Hand?
Also ich arbeite daran, dass beide Hände gleich werden.
1x1 Stunde oder 6x10 Minuten üben?
Also ich empfehle 6x10 Minuten. Bei mir selber mache ich 1x1.
Marimba oder Vibraphon?
Marimba.
Schlagzeug oder Marimba?
Marimba.
Schlagzeug oder Vibraphon?
Vibraphon.
Analog oder digital?
Analog.
Jazzkonzert oder Musical?
Jazzkonzert.
Solo oder Ensemble?
Ensemble.
Trio oder Big Band?
Trio.
Big Band oder Orchester?
Orchester.
Bühne oder Orchestergraben?
Können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber gerne Orchestergraben.
Mit Gehörschutz oder ohne?
Schon besser mit.
Alt oder neu?
Alt.
Halbtags oder Vollzeit?
Vollzeit.
Instagram oder Facebook?
Facebook.
CD oder Spotify?
CD.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Buch oder Film?
Buch.
Film oder Serie?
Film.
Film oder Doku?
Doku.
Frühstück oder Abendbrot?
Abendbrot.
Nach Namen oder nach Farben?
Farben.
Räucherstäbchen oder Fenster auf?
Fenster auf.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Schlummertaste oder Aufstehen?
Aufstehen.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Sonnenbaden oder Drachensteigen?
Alles zu seiner Zeit. Lieben gerne auch Schnee. Ich liebe Schnee.
Waffel oder Becher?
Das ist eine gefährliche Frage. Da ist letztens schon mal jemand drüber gestolpert.
Ja, der Stefan Mühl war auch irritiert.
Man denkt nämlich Waffel und da muss ich gerade dran denken, dass nämlich jetzt irgendwann in diesen Tagen der deutsche Tag oder der weltweite Tag des Waffelbackens ist. Weißt du das?
Nein.
Der 25. März ist der Tag des Waffelbackens. Und an die Waffeln habe ich jetzt gerade gedacht, weil ich die auch liebend gerne esse. Du ziehst natürlich auf das Eis hin.
Ja, wo die Waffeln dort ja auch gebacken werden. Ne?
Ja, also wenn das richtig leckere Waffeln sind, zum Beispiel in den nordischen Ländern, wo die frisch gebacken sind, dann sehr, sehr gerne Waffeln. Wenn das so ganz billige Waffeln sind, dann nehme ich doch meistens lieber den Becher.
Vielen Dank. Wir haben 2 Sachen festgestellt, wo du gerne drüber reden würdest. Wir wollten kurz mal erklären, warum ich auf die Frage Kiko Abe oder Martin Grobinger gekommen bin. Magst du es erklären, wer die beiden sind?
Ja, also Frau Abe ist eine japanische Marimba-Spezialistin. Das Instrument Marimbaphon ist in den asiatischen Ländern sehr verbreitet, also viel verbreiteter als hier bei uns. Und sie ist so die ganz, wie sagt man, die große alte Dame des Instrumentes auf jeden Fall. Hat selber gespielt, hat ganz, ganz viele tolle Stücke geschrieben und um sie kommt man auf jeden Fall nicht herum.
Ja, ich habe zumindest viele Stücke von ihr gesehen und gefunden. Das war auch die Dame, von der ich vorhin erzählt habe, die ich mit 6 Schlägeln gesehen habe. Und das ist natürlich eine Erscheinung, ne? Wenn man die am Marimba sieht, wie sie sich dort auch in dieser doch japanischen Eleganz sozusagen auch an diesem Rieseninstrument bewegt. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, und Martin Grubinger ist natürlich eher den jüngeren Leuten ein Begriff, ist ja ein ganz großer österreichischer Schlagzeuger. Und ja, ich finde das zum einen ganz toll, wie er spielt. Zum anderen kann er sich natürlich unglaublich gut und toll vermarkten. Was ich jetzt gar nicht negativ meine, sondern er hat ganz, ganz viel für die Verbreitung von unseren Instrumenten eigentlich getan. Dafür, dass die, wie man so schön sagt, salonfähig, konzertfähig geworden sind. Wir hatten das Glück, ihn vor ein paar Jahren mal persönlich kennenzulernen. Wir wurden eingeladen hier beim Gewandhaus, als das Gewandhausorchester eine Probe mit ihm gemacht hat. Haben wir mit ihm selber gesprochen und er hat sich mit den Schülern unterhalten. Und das war für die, die dabei waren, ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Entertainer, wenn man so die Videos sich von ihm auch anguckt. Der hat auch schöne Ideen, ne? Wie man sich tatsächlich mit einer Snare vor ein riesen Publikum stellen kann. Ja. Und dann eine Party draus macht.
Aber auch ein ganz, ganz netter und ganz bodenständiger Typ. Also ganz, fand ich total toll, jemanden, den man so vor allen Dingen aus dem Fernsehen oder von der großen Bühne kennt, dann zu erleben, wie er sich mit den Jungs aus meinem Schlagzeugensemble über Fußball unterhält. Das fand ich total süß.
Herrlich. Insofern war mir schon klar, dass der Vergleich zwischen den beiden sich dort entscheiden zu müssen, hinkt natürlich auch ein bisschen, weil man sie natürlich im Grunde genommen gar nicht vergleichen kann, ne, von ihrer Art her. Okay, dann wolltest du noch drüber erzählen, was meine Frage anging, ob du lieber auf der Bühne stehst oder lieber im Orchestergraben dich befindest beim Musizieren.
Ja, das hat ein bisschen was mit meiner jüngeren Vergangenheit zu tun. Ich habe einige Jahre in Berlin gelebt und habe das Glück gehabt, viele Jahre in Berlin in verschiedenen Opernhäusern im Orchestergraben zu sitzen. Und das waren wirklich sehr tolle Erlebnisse, sehr prägende Erlebnisse, da die großen, bedeutenden Opern mit ganz bedeutenden Dirigenten zu spielen. Insofern sehr, sehr gerne Orchestergraben, Wobei ich jetzt sagen muss, dass natürlich die Bühne auch im Moment für mich aktueller ist und auch natürlich das für die Schüler naheliegende. Aber eine Erfahrung im Orchestergraben zu sitzen, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache.
Für gewöhnlich suche ich immer für den Abschluss dieser Folge einen Witz raus. Und ich habe gestern Abend noch wirklich lange gesucht, in der Hoffnung, irgendeinen Witz über Pauken, Marimba oder Xylophon zu finden. Und es ist wirklich unglaublich schwer. Man könnte jetzt auch ein bisschen drüber philosophieren, woran das liegt, dass es über diesen Berufszweig offensichtlich keine Witze gibt. Den einzigen Spruch, den ich gefunden habe, und vielleicht hast du aber noch einen auf Lager, du kommst ja aus der Branche. Also mein Spruch, den ich gefunden habe, den ich nett fand, war, wer ständig auf die Pauke haut, der ist nicht klug, nur eben laut.
Der ist nicht schlecht.
Hast du noch einen, Thomas?
Also tatsächlich habe ich mich ja auf diesen Moment wirklich lange vorbereitet. und meine Kinder haben zu Hause ein Buch mit Musikerwitzen. Und das habe ich mir gestern Abend angeschaut. Und ich habe mich erstmal sehr geärgert, weil es tatsächlich so ist, es gibt sehr viele Witze über Schlagzeuger.
Ja.
Es waren nämlich 20 Seiten nur Schlagzeugerwitze. Und was denkst du, welches Instrument als nächstes kam in der Rangfolge der Menge der Seiten?
Die Bratsche.
Nein, es war dein Instrument, es war der...
Der Bass.
Und da von den Basswitzen, da fand ich zwei besonders schön, weil die nämlich was mit dem Schlagzeug zu tun haben. Der eine hat das mit dem Instrument zu tun, nämlich wie man einen Kontrabass dazu bekommt, sauber zu klingen.
Ja.
Kennst du den?
Nein.
Zerschneiden und ein Xylophon draus machen.
Ja.
Und der andere, warum jede Band einen Schlagzeuger braucht?
Kenn ich auch nicht.
Weil ja irgendjemand den Bassisten abholen muss und bei der Mucke dann so laut spielen, dass man den nicht hört.
Okay. Ja, vielen Dank, Thomas, für das schöne Gespräch. Und zum Schluss hören wir uns jetzt noch ein bisschen was von deinem Percussion-Ensemble an.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. We'll be right back.